Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 19. März von Pastor Axel Schlüter.
Auch von mir noch einmal einen schönen guten Morgen an euch alle hier vor Ort und auch alle, die per Video dazu geschaltet sind. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Das Thema der heutigen Predigt hast du schon gesehen. Wer will schon über Sünde reden? Eigentlich keiner, aber wir heute Morgen. Also da müsst ihr euch jetzt drauf einlassen. Es gibt zwei Bibelstellen, die vorkommen werden im Laufe der Predigt, aber es wird mehr eine thematische Predigt sein. Ich bin darauf gekommen, vor, wann war es, 3 Wochen, glaube ich, als wir diesen Bibeltext über Matthäus 18 hatten. Das ist dieser Text, der so allgemein unter der Überschrift Gemeindezucht steht. Und da hatten wir uns die beiden Möglichkeiten angesehen, wenn dein Bruder an dir sündigt oder wenn er ganz allgemein sündigt. Und da kam Sünde immer wieder vor, aber es wurde nicht weiter erläutert, worum geht's da eigentlich. Ich habe das dann mal mit Unrecht tun übersetzt oder je nachdem. Und da dachte ich, da lohnt es sich nochmal genauer hinzuschauen. Wovon reden wir eigentlich, wenn wir von Sünde reden? Sünde, was ist das? Was soll das? Muss man darüber noch reden? Ist das noch nötig? Oder kann das eigentlich weg? Ist das so ein alter Begriff, den man heute eigentlich nicht mehr nutzen sollte? In unserer Gesellschaft kann man nur ironisch darüber reden oder entrüstet. Ironisch ist so, ne, Sünde ist so ein Wörtchen für so kleine Sachen, die man irgendwie falsch macht, wenn man mal gesündigt hat oder so, dann in dem Zusammenhang. Ne, wenn man geblitzt wird, weil man ein bisschen zu schnell war, dann gibt es vielleicht einen Punkt, dann landet man in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. Aber wenn man einen richtigen, schweren Unfall baut, so vielleicht mit Strafverfahren, da wird man niemals von Sünde reden. Das ist eine andere Kategorie. Sünde ist so, da kann man ironisch drüber reden. Oder eben entrüstet, wenn ich hier wirklich jemand sagen würde, das, was du da machst, ist Sünde. Dann wird derjenige sagen, was geht dich das denn an? Also so das so zu nennen, also bitte. Ne, so ernst meinen wollen wir das eigentlich nicht. Es tut sich eine Ratlosigkeit auf. Wie können wir eigentlich heute als Jesus-Nachfolger, Jesus-Nachfolgerinnen von Sünde reden? Können wir, müssen wir das noch? Oder braucht man das eigentlich nicht? Und da tut sich ein Grundproblem auf. Ich kann ja nur überzeugend von etwas reden, mit jemand anders darüber ins Gespräch kommen, wenn ich selber von etwas überzeugt bin. Wovon bin ich eigentlich überzeugt, wenn es um dieses Thema geht? Auf der einen Seite, wenn wir in die Bibel schauen, und das ist ja immer wieder gut, das zu tun, dann merken wir sehr schnell, Sünde ist ein Thema, was da vorkommt. Es gibt ja so manche Worte oder auch manche Themen, das sind so Orchideenthemen. Da muss man ganz tief in den Urwald gehen, um da so eine ganz wertvolle Orchidee zu finden. Solche Worte und Themen gibt's in der Bibel, aber Sünde gehört ganz sicher nicht dazu. Sünde ist eher so ein Schneeglöckchen-Thema, so im Moment. Kommt überall vor, im Alten wie auch im Neuen Testament. Sünde. Kommt ein bisschen auf die Übersetzung an, interessanterweise. Wenn du modernere Übersetzungen nutzt, wie jetzt Basisbibel oder Hoffnung für alle oder was gibt's noch, Gute Nachricht oder so, da wird relativ selten von Sünde gesprochen. Da geht's vielmehr dann um Schuld oder Unrecht tun. Da merken wir schon, dieser Begriff, der muss nicht unbedingt sein. Aber das biblische Zeugnis ist ganz eindeutig. Ich habe jetzt mal 2 ganz zentrale Bibelstellen dazu rausgesucht. Zum einen Römer 5, Vers 8, wo Paulus schreibt, wo Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Da sind die 3 entscheidenden Dinge in diesem Satz zusammengefasst. Es geht darum, dass wir Sünder sind oder waren, zumindest zu dem Zeitpunkt, als es um den es hier geht, nämlich als Christus für uns gestorben ist, also Jesu Tod und Auferstehung hat irgendwie mit dem Thema zu tun. Und das Ganze hat damit zu tun, dass Gott offensichtlich uns liebt. Also das ist so das Setting von Sünde. Es geht um Gottes Liebe, die sich im Tod von Jesus erweist. Und es geht um uns als Sünder. Und noch ein Wort aus dem 1. Timotheus 1, Vers 15. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste, schreibt da der Paulus. Wieder dieser Zusammenhang, Jesus ist in die Welt gekommen, also aus der Liebe Gottes heraus in diese Welt gesandt, für uns gestorben, aber mit einem Ziel, nämlich uns Sünder zu retten. Wir sind offensichtlich rettungsbedürftig, wir Sünder. Und Paulus sagt das hier, ich bin der Erste davon, das heißt, mich betrifft es am meisten. Ich stehe da nicht drüber, das geht mich nichts an, sondern ich bin eigentlich der von mir, meiner eigenen Erkenntnis her, der es am meisten gebraucht hat oder am meisten braucht, dass Christus mich als Sünder rettet. Deswegen eine Frage, die jeder nur ganz persönlich für sich beantworten kann natürlich, so als Gedankenanstoß. Empfinde ich mich als der erste Sünder, in Anführungszeichen, der erlöst oder gerettet werden müsste, um nicht verloren zu gehen? Gehört das eigentlich zu meinem Selbstempfinden dazu, dass ich so das Gefühl habe, ja, ich bin erlösungsbedürftig. Ich musste gerettet werden oder muss gerettet werden, um nicht in Ewigkeit verloren zu gehen. Das ist gar nicht so ganz selbstverständlich. Es gab Zeiten, wo alle gesagt hätten, ja, ja, natürlich und lass uns Buße tun. Aber diese Zeiten sind vorbei. Und das nicht nur da draußen in der bösen, weiten Welt. Ich habe einen Satz gefunden von einem Philosophen, von dem ich vorher nie was gehört habe, Kurt Flasch heißt der Mensch, lebt wohl noch. Der hat mal oder soll mal geschrieben haben, wo das Sündenbewusstsein fehlt, braucht es keine Erlösung. Ich bin kein Christ, denn ich fühle mich zwar fehlerhaft und meine Existenz prekär, also so unerfreulich schwierig, aber nicht erlösungsbedürftig. Wahrscheinlich geht es den meisten Christen in Westeuropa ähnlich. Ich weiß nicht genau, was man mit Christen jetzt hier meint, aber diese Gedanken, ich kann ihn nachvollziehen. Man macht zwar Fehler, gar keine Frage, manchmal auch ganz schwierige Sachen, manchmal brauche ich auch Vergebung, muss ich jemanden um Verzeihung bitten, manchmal gibt es ganz furchtbare Dinge, die ich im Leben tue. Ich bin fehlerhaft und meine Existenz ist oft genug auch schwierig und behindert und braucht alles Mögliche. Aber dass ich deswegen erlösungsbedürftig bin, also dass ich als Mensch erlöst werden müsste, ob das so zu meinem Selbstverständnis, meinem Gefühl dazugehört? Wir tun uns schwer mit diesem Begriff vom Sündersein. Also wenn man sagt, ich bin ein Sünder oder ich bin eine Sünderin oder gar, dass jemand anders sagt, du bist ein Sünder, du bist eine Sünderin. Nicht nur, dass wir das jetzt nicht so hören wollen vom Inhalt, aber es ist auch irgendwie so ein schwieriger Begriff. Ich will mal so ein paar Hinweise geben, warum dieser Begriff so schwierig ist. Wir fangen ja nicht bei Null an. Wir stehen ja in einer Geschichte der Christenheit, einer Geschichte von diesem Begriff. Der Begriff ist schwierig, weil ganz oft damit eine Abwertung der Person verbunden ist. Wenn man von Schuld redet oder von Fehlern oder von Versagen, das geht. Das bezieht sich ja auf konkrete Taten, auf konkrete Dinge, die man falsch gemacht hat. Damit kann man umgehen. Da kann man meinetwegen um Vergebung bitten, was wieder gut machen oder was auch immer. Aber wenn wir von Sünde reden oder von Sünde geredet wurde in der Geschichte, dann ist das so eine lange Geschichte davon, dass Menschen abgewertet werden. Und dass dieser Begriff benutzt wurde, um Menschen zu unterdrücken und zu sagen, das ist ein Sünder, der kann weg oder die kann weg. Die ist es nicht mehr wert, dass man sich darum kümmert. Ganz oft hat dieser Begriff was mit Herrschaft zu tun, dass die, die das Sagen haben, über andere herrschen können, weil sie feststellen können, das sind die Sünder, mit denen können wir so oder so umgehen. Ein bisschen kommt dieser Klang noch in so zwei Sätzen vor. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich weiß, dass ich sie selber auch schon benutzt habe. Der eine Satz heißt, Gott hasst die Sünde, liebt aber den Sünder. Vielleicht hast du das schon mal gehört, diese feine Unterscheidung. Und man meint damit, etwas auf den Punkt bringen zu können. Aber es ist ja ganz schwierig. Wie kann man die Sünde und den Sünder voneinander trennen? Also als wenn das nichts mit einem zu tun hätte. Also ich will mal so ein Beispiel sagen. Angenommen, jemand würde sagen, oder wir Männer, ich rede mal jetzt uns Männer an, wir würden auf einen Feministenkongress kommen und da wird gesagt von vorne, ich hasse alles Männliche, aber Männer habe ich lieb. Wie würde man sich da fühlen? Würde man sich da angenommen fühlen oder hätte man das Gefühl, hier bin ich irgendwie doch nicht richtig? Oder andersrum könnte man das jetzt auch für Frauen konstruieren. Ich habe diesen Satz öfter gehört im Zusammenhang, wenn es um Homosexualität geht, dass man sagt, Gott hasst die Homosexualität, aber den Homosexuellen liebt er natürlich. Aber das ist nicht zu trennen voneinander. Das kann man nicht voneinander trennen. Man kann nicht die Sünde von der Person trennen. Deswegen funktioniert dieser Satz nicht. Oder der andere Satz, den du vielleicht auch schon mal gehört hast, ich habe ihn selber auch schon benutzt, das weiß ich. Jesus nimmt uns an, wie wir sind, aber er lässt uns nicht so. Das hört sich auch irgendwie auf den ersten Blick gut an, aber wie fühle ich mich denn dann, wenn mir jemand sagt, ah, wie du bist, kannst du kommen, aber ich sage dir jetzt schon, so wie du bist, darfst nicht bleiben. Du bist als Person nämlich nicht in Ordnung. Fühle ich mich da angenommen oder nicht? Oder habe ich das Gefühl, oh, ich bin doch nicht richtig als Person? Doch nicht so richtig geliebt. Stell dir vor, du in einer Partnerschaft, ne, man hat sich kennengelernt, hat sich verliebt und will heiraten vielleicht oder zusammengehen oder wie auch immer. Und dann sagt der Partner oder die Partnerin zu ihm, ich liebe dich so, wie du bist, aber ich weiß jetzt schon, was nachher bei rauskommen muss. Also ich habe so ein Programm vor mit dir, wie du dann am Ende sein wirst. Das funktioniert nicht. Wir können nicht die Person von dem trennen, was wir sagen oder was wir tun. Also eine Abwertung der Person hat oft mit diesem Begriff zu tun. Eine andere Möglichkeit oder etwas anderes ist die Entmündigung der Person. Seit der Aufklärung, also so 1700 irgendwas, ist ja in Westeuropa zumindest ganz große Betonung darauf, dass der Mensch selber entscheiden kann über sein Leben, nicht mehr nur fremdgesteuert ist. Aufklärung bedeutet Freiheit, Individualität, dass man Verantwortung übernimmt, dass man über sich selber nachdenken kann und sich vielleicht auch ändern kann. Also ein hoher Wert der persönlichen Verantwortung. Und dann sagen manches Mal Menschen, die jetzt gerade mit Sünde viel darum trieben, sagen, der Ungläubige, der kann das aber alles gar nicht. Der kann nicht glauben, der kann keine Hoffnung, der kann keine Liebe haben und er ist letztlich unfähig zum Guten, moralisch orientierungslos. Ich weiß nicht, ob du sowas auch schon gehört hast. Also wenn dann so getan wird, wenn ich große Erweise der Liebe sehe bei manchen, der aber nicht glaubt, dann, ach, das ist nur irgendwie Egoismus, das macht derjenige oder diejenige nur, weil es ihm selber nützt oder so. Ich weiß nicht, ob du solche Reden schon gehört hast. Wenn Menschen, die eben Sünder sind, plötzlich abgesprochen wird, dass sie wirklich fähig zum Guten wären, dass sie nicht vertrauen können oder dass sie keine Hoffnung haben können. Eine Entmündigung der Person. Und damit kommt dann ganz oft in eins, dass vielleicht gerade Christen, gibt es in anderen Religionen natürlich bis heute auch sehr extrem, dass das immer so mit dem erhobenen Zeigefinger wahrgenommen wird. Die wissen immer genau, was richtig und was falsch ist. Und interessanterweise, meistens hat es dann doch mit Sexualsünden zu tun. Also so richtig sich darüber aufregen, wenn es um Geld geht oder um Schöpfung oder sonst was. Und ja, das muss nicht so richtig sein, aber sexuelle Sünden, das ist richtig schlimm. Da gibt es den erhobenen Zeigefinger. Da gibt es dieses Gefühl, die richten über alles. Die wissen immer genau, was ist. Und deshalb ist das auch so ein großes Vergnügen, wenn die Vergehen von kirchlichen Amtsträgern offenbar werden. Egal, ob das jetzt katholisch, evangelisch oder sonst was ist, da hat man eine große Freude, denn da hat man plötzlich so das Gefühl, jetzt können wir es denen mal so richtig zurückgeben. Die wissen immer genau, was richtig und falsch ist. Die sagen uns immer, dass wir Sünder sind. Haha, siehst du, da, wir wissen es doch, bei die sind auch nicht besser. Also, wir tun uns mit dem Begriff schwer, weil er oft damit zu tun hat, dass Menschen abgewertet werden, dass sie entmündigt werden, so getan werden, als wenn sie nicht richtig über sich selbst nachdenken dürften oder auch, weil es oft so als Anmaßung empfunden wird, dass man über andere urteilt. Damit haben wir aber immer noch nicht so richtig gesagt, was ist es denn nun eigentlich? Wovon reden wir denn jetzt hier die ganze Zeit? Und das will ich mal versuchen, mit so ein paar Hinweisen zu tun oder uns deutlich zu machen. So die klassische Aufteilung oder die klassischen Dinge, was ist denn Sünde. Zunächst einmal, Sünde ist Schuld. Da geht es ums Handeln. Das kann man auch nicht voneinander trennen. Wir haben ja 10 Gebote, wenn wir die mal nehmen, oder die Bergpredigt, die durchaus auch allgemein anerkannt sind, jetzt nicht nur in engsten christlichen Kreisen. Und wir merken, Lebensgestaltung hat immer auch was mit Moral zu tun. Lebensgestaltung hat immer was damit zu tun, dass ich mein Handeln auch verantworten muss. Ohne Moral geht es nicht. Und wir merken, genauso in unserer pluralen, pluralistischen Gesellschaft, es ist ungeheuer schwierig, da noch Maßstäbe zu finden. Zu sagen, was gilt denn nun wirklich für jeden und für allen? Wo kann ich denn noch feststellen, dass dies oder jenes Sünde ist? Aber ich glaube, die meisten Menschen werden sich darauf einigen können, wir brauchen so etwas wie Moral. Wir brauchen so etwas wie Orientierung. Irgendworan muss man sich halten können, irgendworan muss man etwas beurteilen können. Es ist nicht egal, wer was tut oder auch nicht tut. Auch wenn das sehr schwierig geworden ist. Also Sünde ist Schuld. Sünde ist aber auch Misstrauen. Und da geht es vor allen Dingen um die Gottesbeziehung. Aus der Bibel gesagt. Der Martin Luther hat das mal so ganz auf den Punkt gebracht. Zum ersten Gebot im kleinen Katechismus hat er geschrieben, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Das ist der Ursprung für ihn aller Sünde, von allem, was Schuld oder Sünde sein kann. Nämlich, dass ich nicht Gott vertraue, sondern dass ich mich mehr anderen Dingen, anderen Sachen, anderen Personen anvertraue. Also Gott vertrauen ist richtig und damit ist Sünde von Gott getrennt sein. Ich glaube, es ist für die meisten jetzt hier keine Neuigkeit, die ich sage, aber um das nochmal auseinander zu kriegen. Gerechte sind die, die Gott vertrauen, die sich Gott anvertrauen, mit ihm leben, und die Sünder sind die, die von Gott getrennt sind. Und deswegen nochmal die Betonung, die ich auch gerade schon mal angedeutet habe. Es geht nicht darum, wer gute Menschen sind und wer böse Menschen sind. Das wurde leider in der Geschichte immer wieder verwechselt, dass man gerecht mit guter Mensch gleichgesetzt hat und der Sünder war automatisch der böse Mensch. Spätestens, wenn wir Menschen erleben, die zwar nicht mit Gott leben, aber erstaunlich gute Dinge tun, selbstlose Sachen tun, die wir so nie tun würden, dann kommt unser Weltbild an der Stelle ins Schwanken. Oder wenn wir Christen erleben, die vielleicht große Dinge sagen und mit Jesus leben, aber wir dann mitkriegen, was die dann tatsächlich hier und da tun. Also es geht hier nicht um Gut und Böse im moralischen Sinn, sondern es geht hier darum, ob jemand sich Gott anvertraut hat durch Jesus Christus oder nicht. Sünde ist ein drittes, Maßlosigkeit. Da geht es um die Art und Weise, wie ich als Person mein Leben gestalte. Maßlosigkeit, das ist so der Klassiker. Da gibt es die berühmten 7 Todsünden. Gibt sogar Filme dazu und so, aber die in der katholischen Kirche, wo die entstanden sind, oder in der alten Kirche, die sprechen nicht mehr von den Todsünden, sondern von den Grundsünden oder den Hauptsünden. Ich habe es hier mal aufgelistet. Die 7: Wollust oder Habsucht, Geiz, Völlerei, Neid, Trägheit, Zorn, Hochmut. Das sind so die Dinge, die uns als Personen bewegen. Und diese 7 Sünden, diese 7 Grundsünden sind sozusagen die pervertierte Form der Liebe. Also eigentlich geht es um Liebe, aber genau im Gegenteil. Man könnte jetzt zu jedem dieser 7 Punkte etwas Positives sagen. So wie ein Leben gestaltet werden soll, dass es eben nicht die Sünde der Maßlosigkeit ist. Also Wollust, Erotik im guten, im partnerschaftlichen Sinn oder Habsucht, Großzügigkeit. Also man könnte zu jedem jetzt ein Gegenteil formulieren. Und auch hier geht es vor allem nicht darum, dass man darüber seufzt, dass die böse Welt einen so sehr verführt zur Maßlosigkeit, sondern es geht um die Verfehlung der Liebe. Zu sagen, hier geht es um die Person, die nicht aus der Liebe Gottes lebt, sondern um sich selber sich dreht und um sich selber unterwegs ist. Also die Sünde der Maßlosigkeit. Und als viertes, die Sünde ist Verführung. Da geht es um Macht. Da geht es um die Macht der Sünde in unserem Leben. Gerade ist ja in der fortlaufenden Bibellese der Römerbrief dran und da beschäftigt sich Paulus sehr damit, dass die Sünde sowas wie ein Gesetz ist, was auf dem Menschen lastet. fast schon sowas wie eine Person, dass er gefangen ist von der Sünde. Die alten Theologen, die alte Kirche, die haben dann von der Erbsünde geredet. Das ist ein ganz schillernder Begriff, der ist auch nicht so richtig gut brauchbar. Aber es meint, jeder Mensch steht unter diesem Gesetz der Sünde. Egal, wo wir sind, wo wir leben, ob wir was dazu können oder nicht. Trotzdem kann die Bibel genauso sagen, dass Menschen aber nicht nur Opfer sind. Also obwohl wir unter dieser Macht der Sünde stehen, bleiben wir verantwortlich für unser Handeln, also für unsere Schuld oder für unsere Gottestrennung. Das Woher der Sünde ist in der Bibel ungeklärt. Das muss man sich manchmal bewusst machen, so wie auch der Teufel. Es wird nicht erklärt, woher das eigentlich kommt. Wie eigentlich in der guten Schöpfung Gottes es zu Sünde oder sowas kommen konnte, sondern es wird damit umgegangen. Es wird gesagt, sie ist da, sie ist Realität, die jeden Menschen betrifft. Und wir müssen damit umgehen, diese Macht der Sünde. Sünde ist Verführung, als wenn man halt unter einem Gesetz steht. Und noch ein letztes, Sünde ist Zielverfehlung. Nämlich, da geht es um die Bestimmung unseres Lebens. Wozu lebe ich eigentlich? Was ist die Ausrichtung meines Lebens? Was ist das, wofür ich unterwegs bin? Die Antwort, die uns die Bibel gibt, ist, das Ziel ist, Jesus nachzufolgen, mit ihm unterwegs zu sein und von ihm her mein Leben zu gestalten. Und Zielverfehlung ist damit alles, was auf anderen Wegen unterwegs ist. Und selbst das beste Handeln kann vom Ziel her falsch werden. Das ist so der Punkt, der es ganz schwierig macht, wieder nach dem Handeln zu fragen. Vom Ziel her können die besten Absichten oder das Beste tun verkehrt sein, weil etwas Falsches dabei rausgekommen ist. Also gerade haben wir ja gerade nicht jeden Tag, aber fast, kriegen wir es ja mit in der Diskussion um Frieden wollen wir alle. Aber was sind die richtigen Schritte dazu? Und was muss man tun und was darf man nicht tun? Und was kann man tun und welche Folgen hat das? Ganz schwierig. So gut das und so richtig ist, jeder will Frieden, gar keine Frage. Aber unser Handeln hat dann einen großen Einfluss darauf, was dann tatsächlich dabei rauskommt. Sünde ist Zielverfehlung. Also das sind so die 5 klassischen Antworten auf die Frage, was ist Sünde? Die finden wir in der Bibel, die könnten wir jetzt noch mit vielen Bibelstellen auch belegen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du diese Liste liest, war jetzt vielleicht ein bisschen schnell, aber ein bisschen drüber geflogen. Was bewirkt das für dich persönlich? Oder anders gefragt, was ist deine Sünde? Worin erkennst du dich im Moment besonders? Gibt es da irgendeinen dieser 5 Punkte, wo du merkst, das klingelt da gerade bei mir. Da merke ich, dass Sünde ist ein großer Begriff und ich bin ein Sünder, ja, das weiß ich irgendwie, aber an diesem Punkt wird es konkret. Vielleicht merke ich es daran, dass ich mit manchen Dingen in meinem Handeln nicht klarkomme, Vergebung brauche für das, was ich Falsches tue. Vielleicht merke ich, dass mein Vertrauen in Gott nicht sehr weit reicht, noch nicht mal reicht für die konkreten Punkte, die in meinem Leben anliegen. Vielleicht merke ich, dass ich gesteuert bin von manchen Charaktereigenschaften oder von Trieben oder wie immer man das alles nennen will, was mich so antreibt. Vielleicht erlebe ich das, dass ich mich vorkomme wie fremdgesteuert an manchen Dingen, obwohl ich weiß, dass ich das nicht will, aber trotzdem tue ich's. Oder habe ich das Gefühl, ich bin auf dem falschen Weg? Eigentlich will Jesus was anderes von mir. Eigentlich hat er was anderes für mich vor, aber ich traue mich nicht so richtig. Oder ich merke, das wäre mir zu teuer, auf diesen Weg zu gehen. Worin erkennst du dich im Moment besonders? Nun kann so eine Selbstanalyse, zu der wir ja in der Lage sind, dazu führen, dass wir uns, wie soll ich das sagen, schlecht vorkommen, vielleicht abgewertet vorkommen, vielleicht als Person nicht angenommen fühlen. Und deswegen will ich uns unbedingt nochmal diesen Bibelvers vor Augen malen aus Römer 5, Vers 8. Denn die Reihenfolge hier ist ja ganz wichtig. Und die dürfen wir nicht umdrehen. Gott liebt uns. Das ist der Ursprung von allem, was er tut. Er erweist seine Liebe in dem, was er tut, seine Zuwendung. Und deshalb ist Christus in diese Welt gekommen und für uns gestorben und wurde auferweckt, damit diese Liebe Gottes in unserem Leben sehr konkret werden kann. Und in diesem Licht können und dürfen wir uns als Sünder wahrnehmen. In diesem Licht der Liebe Gottes, der Zuwendung Gottes, können wir uns auch mit den dunklen Seiten, mit den Abgründen unseres Lebens auseinandersetzen. Nicht um Gottes Liebe zu erreichen, nicht damit wir von ihm angenommen werden, sondern weil wir angenommen sind, weil er sich uns in Jesus Christus zugewandt hat. Deswegen können wir uns mit der Sünde in unserem Leben auseinandersetzen. Ich habe eine Definition von Sünde gefunden, die für mich neu war, nicht vom Inhalt her, aber von der Formulierung, und die ich sehr, sehr spannend und auch ermutigend finde. Und damit möchte ich schließen. Was ist Sünde? Sünde ist das, wovon mich oder wovon uns die Liebe Gottes in Jesus Christus erlöst. Also das ist die Umkehrung der Formulierung, was ist Sünde. Hier geht es nicht um darum zu gucken, was ist denn alles falsch, sondern zu fragen, wovon bin ich eigentlich wovon bin ich erlösungsbedürftig? Was ist das, was mich oder vielleicht auch uns als Miteinander im Moment bewegt und beschäftigt? Wo merken wir, wo wir Erlösung brauchen? Und das ist die Sünde, um die es uns geht. Das ist das, was für uns im Moment nötig und wichtig ist. Eben unter diesem Aspekt oder diesem Blickwinkel, dass dafür Gott Jesus Christus in diese Welt gesandt hat. Der Schlüssel dann zum Überlegen, was ist Sünde, ist nicht, sich schlecht zu fühlen, damit Gott mich annehmen kann oder was man da auch immer machen muss, sondern der Schlüssel ist, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Das hat Gott ein für alle Mal am Kreuz und in der Auferstehung Jesu bewiesen und festgemacht. Da ist nichts mehr dran zu ändern. Und weil das so ist, deswegen kann ich mich auch mit der Sünde in meinem Leben beschäftigen. Deshalb kann ich auch den Blick wagen auf die Punkte, wo ich eigentlich nicht so sehr hingucken will. Nicht, weil ich Angst habe, dass mich etwas von Gott trennt, weil ich da hingucke oder ich mich erst beweisen muss oder was auch immer, sondern weil ich angenommen bin. Das ist eine Riesenumkehrung dieses ganzen Themas. Sünde ist das, wovon mich die Liebe Gottes in Jesus Christus erlöst. Und das ist sehr unterschiedlich für jeden von uns. Also wenn wir jetzt das zusammentragen würden, was wir nicht tun wollen, weil es auch etwas sehr Persönliches ist, dann würden wir merken, welche Fülle an unterschiedlichen Sorgen, Nöten, Sünden hier jetzt unter uns gerade bewusst wird. Und das ist nicht vergleichbar. Und da gibt es auch keinen Maßstab, dass man sagen muss, du musst aber diese Sünde oder so. Sondern es liegt daran, was Gott mir, so könnte man es vielleicht auch sagen, Gott mir durch seinen Heiligen Geist aufs Herz legt, bewusst macht. Und das kann heute dies sein und morgen ist es vielleicht was anderes. Vielleicht ist es für jemanden, sich wieder oder neu Gedanken darüber zu machen, wie bin ich mit Gott unterwegs? Vertraue ich ihm mein Leben? Habe ich mal gemacht irgendwann? Vertraue ich ihm mein Leben an oder nicht? Vielleicht gibt es konkrete Punkte, ich habe es gerade schon aufgezählt. Ich möchte uns herzlich einladen und ermutigen, in dieser Art und Weise mit dem Thema umzugehen. Von der Liebe Gottes her, von dem, was er schon in Jesus Christus getan hat. Und dann uns auch mit dem auseinanderzusetzen, was so die dunklen Seiten unseres Lebens sind. Nicht damit wir was erreichen, nicht damit wir Gott erst irgendwie auf unsere Seite ziehen können oder sonst was, sondern weil er schon längst gehandelt hat. Gott hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren oder als wir noch Sünder sind, kann man es auch sagen. Das ist schon passiert und so können wir uns ihm anvertrauen. Normalerweise wird an dieser Stelle zur Gebetsgemeinschaft eingeladen. Ich will das heute anders sagen. Ich will dich einladen für einen Moment der Stille, dass du das nochmal für dich nachklingen lassen kannst. was Gott dir aufs Herz gelegt hat, wo er mit dir gesprochen hat, vielleicht auf etwas hingewiesen hat und du dann auch ganz persönlich in deinem Beten dich der Liebe Gottes in Jesus Christus anvertrauen kannst.